Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde den Vater gepriesen. Und uns wurde bewusst, welch Vorrecht das ist. Wir haben daran gedacht, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Wir haben auch uns als glückliches Volk gepriesen, das jetzt in der Gegenwart des Herrn sein durfte. Und da möchte ich mit dem Hintergrund auch etwas mit euch über das Lukas-Evangelium nachdenken. Zwar nicht über einen einzelnen Abschnitt jetzt, sondern ich möchte versuchen, einen der Hauptgedanken dieses Evangeliums so ein bisschen nachzuspüren, nämlich dem des himmlischen Volkes Gottes, was wir heute sein dürfen. Und dazu möchte ich ein paar Stellen aus den Kapiteln 9 bis 12 lesen. Ich möchte anfangen im Kapitel 9, Vers 22. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Vers 28 in diesem Kapitel. Es geschah aber bei 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf den Berg und auf den Berg stieg, um zu beten. Und indem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche Moses und Elias waren. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, welche bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesu: Meister, es ist gut, dass wir hier sind, und lass uns 3 Hütten machen, dir eine, Moses eine und Elias eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, welche sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Und indem die Stimme geschah, wurde Jesus allein gefunden. Und sie schwiegen und verkündigten in jeden Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Dann aus dem 10. Kapitel, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern besonders und sprach: Glückselig die Augen, welche sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. In dem Kapitel Vers 30. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Gleicherweise aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte, kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm: Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Worte zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen werden wird. Aus dem 11. Kapitel, Vers 10. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, und er wird ihm doch nicht einen Stein geben? Oder auch um einen Fisch, er wird ihm dann statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und aus dem 12. Kapitel, Vers 31. Trachtet jedoch nach seinem Reiche, und dieses wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebet Almosen und machet euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz unvergänglich in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte verderbt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid menschengleich die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tische legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das Evangelium nach Lukas beschreibt den Herrn Jesus als den Sohn des Menschen. Das heißt als Mensch und zugleich als den, der uns das Erbarmen und die Gnade Gottes offenbart. Und nicht nur einem Volke, nicht nur Israel, sondern der gesamten Menschheit. Wie Paulus das auch schreibt im Brief an Titus Kapitel 2. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und gleich zu Beginn dieses Evangeliums preisen ja im Kapitel 2 die Engel diese wunderbare Gnade Gottes, die durch diesen Menschen hier auf die Erde gekommen ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Sie verkünden, dass jetzt Frieden auf Erden gekommen ist und dass jetzt Gott Wohlgefallen an Menschen hat und Gott auch einst Ehre in der Höhe gegeben wird durch diesen Menschen. Und die ersten 8 Kapitel dieses Evangeliums, die schildern, dass der Herr Jesus als Sohn des Menschen von der Menschheit verworfen wird. So wie er im Matthäus-Evangelium als König und Messias von Israel verworfen wird und im Markus-Evangelium als Diener und Prophet verworfen wird und im Johannes-Evangelium als Sohn Gottes. Was ist denn die Konsequenz dieser Verwerfung? Bei Matthäus ist es die Beiseitesetzung Israels und die Umgestaltung des kommenden Reiches Gottes in das Reich der Himmel, in dem etwas Neues entsteht, nämlich ein Schatz im Acker, die wertvolle Perle, die Gemeinde. Hier bei Lukas ist die Konsequenz, dass der Herr Jesus jetzt schon, unmittelbar danach, sein Kreuz aufnimmt, Leiden auf sich nimmt und sich auf den Weg nach Golgatha macht. In Kapitel 9, wo wir gelesen haben, im Vers 51 heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem hinaufzugehen. Jetzt schon. Er ließ sich nicht davon abbringen. Von da ab ist der leidende Sohn des Menschen unterwegs nach Golgatha. Jetzt schon seine Verwerfung, sein Kreuz auf sich nehmend. Und auf diesem Weg macht der Herr klar, dass er, der gekommen war, um die Gnade Gottes in diese Welt zu bringen, dass er doch ein Volk haben würde, nachdem sich die Menschheit ganz allgemein und sich besonders sein irdisches Volk Israel dieser Gnade verweigert hatte. Und dieses Volk, das er jetzt im Begriff stand zu bilden, das würde aus solchen bestehen, die an dieser Gnade teilhaben, weil sie ihn im Glauben als Heiland angenommen haben, weil sie ihn angenommen haben als ihren Erretter. Sie würden jetzt in dieser Zeit der Nationen, und das klären wir ja zurzeit dienstags abends, was das bedeutet, während sie in der Zeit der Nationen das Volk Gottes sein werden, das im Gegensatz zu Israel ein himmlisches Volk sein würde. Für diese Erde gab es deshalb für dieses Volk nicht viel zu erwarten. Da sollte es diesem Volk nicht anders gehen als ihm selbst, dem leidenden Sohn des Menschen. Und damit haben wir eigentlich angefangen im Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Der nehme diese Schmach an und geht den Weg, den ich vorgegangen bin. Und diese zwei Grundsätze, einerseits die Leiden und andererseits ein himmlisches Volk, ein Volk mit himmlischen Segnungen zu sein, das finden wir in den Versen, die wir gelesen haben, von 28 an. Das finden wir da prophetisch vorgebildet, in der Begebenheit auf dem Berg der Verklärung. Haben wir Vers 30, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche Moses und Elias waren. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Hätten wir nicht alle gerne gehört, was diese drei Männer da miteinander besprochen haben? Sie haben zweifellos nicht nur darüber gesprochen, was der Herr Jesus auf seinem Weg zum Kreuz und besonders in Jerusalem alles erleiden musste, sondern auch über die herrlichen Ergebnisse seines Werkes, das er jetzt auf Golgatha vollbringen würde. Und diese herrlichen Ergebnisse, die sehen wir einige Verse weiter angedeutet. In Vers 34, als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke eintraten. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, welche sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. War schon das zweite Mal, dass sich der Himmel öffnete. Einmal haben wir es heute Morgen gelesen aus Matthäus 3, als der Jesus seinen Dienst begann. Da hat der Vater ausgerufen, der ist vollkommen, das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt geht sein Dienst dem Ende zu. Und da öffnet er wieder den Himmel und sagt, dieser Dienst, dieses Menschen ist vollkommen. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Und da kommt diese lichte Wolke. Und da sehen wir das erste Mal Menschen in die Wolke der Herrlichkeit Gottes eintreten. Ob die Jünger dort mit eingetreten sind, das gibt der Text hier nicht einwandfrei her. Kann sein, aber muss nicht. Aber auf jeden Fall sind aber Moses und Elias mit dem Herrn dort eingetreten. Sie sind ja das Bild der Gemeinde. Mose von den entschlafenen Gläubigen und Elia von den Entrückten. Aufgrund des Kreuzestodes des Herrn Jesus können jetzt Menschen in die Herrlichkeit Gottes eintreten. Aufgrund dieses Werkes wird es nicht nur einmal Frieden auf Erden geben, wie in Kapitel 2 die Engel das gesagt haben, wo die Engel das bei der Geburt des Herrn ausgedrückt haben, sondern durch dieses Werk wird Gott auch in der Höhe, in dem ungeschaffenen Himmel, geehrt werden. Und dieser Gedanke, der wird eigentlich in den folgenden Kapiteln deutlich. Zunächst sehen wir, dass der Herr, obschon er jetzt als Verworfener auf dem Weg zum Kreuz ist, sich noch immer um sein irdisches Volk kümmert. Er hatte noch eine letzte Botschaft an dieses Volk, die er dann durch diese 70 Jünger überbringen lässt, die er aussendet. Und diese 70 Jünger, die er da aussendet, mit Botschaft zu seinem Volk, die hatten da große Dinge erlebt, Dinge, die der gläubige Überrest Israels zu Beginn des tausendjährigen Reiches auch erleben wird, wenn Satan gebunden sein wird. Und darüber berichten sie dem Herrn in Kapitel 10, Vers Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Aber das gehörte nicht zu den Verheißungen, die der Herr jetzt, als der Verworfene, seinem himmlischen Volke gibt. An die Teilhaber der Gnade Gottes. Nein, für seine Jünger hatte er was Besseres. Vers 20 sagt er zu ihnen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Hier formuliert der Herr zum ersten Mal das, was wir in Kapitel 9 gerade im Bilde gesehen haben. Da macht der Herr klar, dass es Gottes Absicht war, uns nicht nur Macht und Bedeutung auf dieser Erde zu geben. Eine imposante Stellung, wie es einmal im tausendjährigen Reich sein wird, sondern dass er uns darüber viel, viel mehr geben will. Er sagt uns hier, dass die Bedeutung, ein Jünger des Herrn zu sein, wir können auch heute sagen, ein Christ zu sein, darin liegt, zu einem Volke zu gehören, das auf dieser Erde unbedeutend ist. Womit man aber im Himmel rechnet. Jeder Jünger, jeder Christ, jeder, der zu diesem Volke gehört, ist in den Registern Gottes von Ewigkeit her angeschrieben. Da haben wir im Grunde schon etwas von der Auserwählungslehre des Paulus, die später Paulus offenbart wurde. Diese Jünger kannten als Israeliten etwas von den Ratschlüssen Gottes, von der Auserwählung für diese Erde bei Grundlegung der Welt, wie es zum Beispiel in Matthäus 25 heißt. Jetzt hören sie etwas Neues, nämlich, dass sie vor aller Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt auserwählt waren, dass ihre Namen von Ewigkeit her im Himmel aufgezeichnet sind. Die Jünger haben zu diesem Zeitpunkt offenbar noch sehr wenig davon verstanden. Aber der Herr war so erfreut darüber, dass er ihnen das jetzt mitteilen konnte, dass er unmittelbar darauf den Vater im Himmel preist. Vers 21. In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass dies vor weinigen, Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Diese Stelle kennen wir aus Matthäus 11. Aber Lukas berichtet, dass der Herr da noch etwas hinzufügt, was wir gelesen haben im Vers 23. Und er wandte sich zu den Jüngern besonders und sprach, glückselig die Augen, welche sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Der Gedanke, den hatten wir in der ersten Stunde gerade auch schon, was Gerhard gelesen hat, wo Engel hineinzuschauen begehren. Das Herz des Herrn war hier so erfüllt, jetzt über diese himmlischen Dinge sprechen zu können, dass er zunächst einmal den Vater dafür pries. Er konnte seinen Jüngern jetzt den Vater offenbaren. Und das war verbunden mit der Offenbarung ewiger Dinge, die zur Zeit des Alten Testamentes noch als Geheimnis in Gott verborgen waren. Der Herr Jesus deutet das hier an, indem er fast die gleichen Worte gebraucht wie Paulus in 1. Korinther 2, wo er sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Es gab im Alten Testament Propheten, denken wir nur an Jesaja, den Paulus ja in 1. Korinther 2 zitiert. Die haben etwas von diesen Dingen gesehen und auch aufgeschrieben, ohne aber wirklich zu erkennen und zu verstehen. Die hätten gerne diese Dinge kennengelernt, die jetzt den Jüngern hier offenbart wurden. Ebenso ging es Königen. Denken wir an die Psalmen von David oder an die drei Bibelbücher, die Salomo geschrieben hat. Welche Fernsicht hatte David auf den Messias, auf den Christus? Aber er hat alles nur von der irdischen Seite her gesehen. Manchmal können wir so beim Lesen dieser Psalmen meinen, dass er doch vielleicht eine Ahnung von diesen himmlischen Dingen gehabt hat. Können wir manchmal vermuten, wenn wir das so lesen. Aber der Herr sagt hier, nein, er hat nichts gesehen, gar nichts. Warum konnten die Propheten und die Könige das nicht sehen, was uns heute offenbart ist? Nun, sie konnten unmöglich im Voraus verstehen, dass der Messias, den sie gesehen hatten, den Opfertod am Kreuz erleiden würde. Zwar sahen sie, wie das aus 1. Petrus 1, wie wir das aus 1. Petrus 1 wissen, schon die Herrlichkeit des Christus. Wir haben uns ja daran erinnert, genauso wie die Engel, aber sie verstanden den Zusammenhang nicht. Jetzt aber konnte der Herr Jesus das seinen Jüngern offenbaren, weil er jetzt unterwegs zum Kreuz war, um die Grundlage dafür zu legen, dass Gott seine ewigen Ratschlüsse umsetzen kann. Nämlich ein himmlisches Volk zu haben, dessen Namen alle von Ewigkeit her im Himmel angeschrieben sind. Ein Volk, das Gott als Vater im Himmel kennt und das Dinge sehen und verstehen kann, die kein Prophet, kein König im Alten Testament je gesehen und je gehört hat. Nun sind wir aber, wie auch damals die Jünger, noch auf der Erde. Da ist für uns die Frage, ob wir diese himmlischen Segnungen erst genießen können, wenn wir diese Erde verlassen haben und beim Herrn sind, oder ob wir das nicht auch heute schon tun dürfen. Wir wissen natürlich, dass wir das auch heute schon genießen dürfen. Und deshalb macht der Herr Jesus in dem sich anschließenden Gleichnis hier vom barmherzigen Samariter klar, wo wir das hier auf der Erde genießen können. Der Anlass für dieses Gleichnis war, dass ein Gesetzesgelehrter den Herrn Jesus fragte, wer denn sein Nächster sei, den er lieben musste, wie sich selbst, wie das Gesetz es da eben vorschrieb. Und dann vergleicht der Herr Jesus sich selbst mit dem Samariter und macht damit deutlich, dass die Juden als Volk unter die Räuber, unter die Heiden gefallen waren und jetzt ausgezogen und halbtot dalagen. Und diese Leute wollten wissen, wer ihr Nächster war, dem sie dienen sollen. Denen sagte Herr Jesus, ihr braucht selber Hilfe. Ihr seid selber dieser arme Mann, der geschlagen und beraubt daliegt. Und wen brauchen sie? Sie brauchen ihn, den sie in Johannes 8 verächtlich einen Samariter schimpften. Der Herr nimmt hier diesen Spottbegriff auf und zeigt ihnen, dass sie jetzt ganz genau von diesem Menschen abhängig sind, den sie so verachteten. Das ist schon demütigend. Was macht nun der Herr mit diesem Menschen, der unter die Räuber gefallen ist? Wir haben gelesen im Vers 34, Kapitel 10, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Der Herr versorgt nicht nur seine Wunden mit Öl und Wein. Er setzt ihn auf sein eigenes Tier, weil er aus eigener Kraft hilflos und bewegungsunfähig ist. Und brachte ihn jetzt in eine Herberge, um ihn dort versorgen zu lassen. Das macht der Herr mit solchen, deren Namen im Himmel angeschrieben sind, die Gott als ihren Vater kennen und solche Offenbarungen bekommen haben, die natürlich auch die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Das Öl symbolisiert die Wirkung des Heiligen Geistes. Und der Wein, die Freude, die dadurch unser Teil geworden ist. Der Herr Jesus hat uns mit anderen Jüngern in eine Herberge gebracht, um uns versorgen zu lassen. Wir können sagen, er hat uns in eine Ortsgemeinde gebracht. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist immer noch der Zufluchtsort für jeden, der unter die Räuber gefallen ist. Und auf diese Weise die Gnade und Liebe des Heilandes erfahren hat. Nun, eine Herberge ist kein Ort, in dem man sich ständig aufhält. Da bleibt man nur vorübergehend. Das hat der Herr Jesus offenbar auch bei diesem Mann hier im Gleichnis unterstellt, denn der Samariter gab dem Wirt 2 Denare Verpflegungsgeld bis zu seinem Wiederkommen. Das waren damals 2 übliche Tageslöhne. Auch Hosea schreibt im 6. Kapitel, dass es 2 Tage dauert, bis der dritte Tag anbricht. Der dritte Tag ist in der Schrift immer ein Bild des 1000-jährigen Reiches. Und das war ja auch das Thema seiner Botschaft bei Hosea. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann können wir feststellen, dass unsere 2 Tage in der Herberge, unsere 2000 Jahre offenbar bald vorüber sind. Der dritte Tag steht offenbar unmittelbar bevor. Aber noch sind wir hier auf der Erde, noch sind wir nicht im Himmel, obschon unsere Namen dort von Ewigkeit her aufgeschrieben sind. Womit hat der Herr uns denn in der Herberge versorgt? Im Wesentlichen mit 3 Dingen. Zunächst ist da mal der Wert, dem wir anvertraut sind. Dann hat er uns 2 Denare zu unserer Versorgung bis zu seinem Kommen zurückgelassen. Was das bedeutet, sehen wir in den folgenden Abschnitten. In den folgenden Versen von Vers 38 berichtet Lukas über die Begebenheit im Hause der Martha von Bethanien. Da wird deutlich, was der erste Denar bedeutet, den der Herr zu unserer Versorgung zurückgelassen hat. Nämlich das Wort Gottes. Obschon er jetzt im Himmel ist und wir hier auf der Erde, dürfen wir wie Maria zu seinen Füßen sitzen und sein Wort hören. Welche große Gnade ist das? Wenn wir diese Möglichkeit nutzen wie Maria, dann wird der Herr durch sein Wort unsere Herzen und unser Gewissen erreichen. Und das wird auch in unserem Leben nicht ohne Folgen bleiben, wie es auch damals im Leben der Maria nicht ohne Folgen blieb. Sie hatte im Gegensatz zu den Jüngern und ihrer Schwester Martha, wir haben vorige Woche darüber nachgedacht, als einzige verstanden, was der Herr über seinen Ausgang in Jerusalem gesagt hatte. Die Worte des Herrn, die hatten ihr Herz erreicht. Johannes berichtet in Kapitel 12 seines Evangeliums, wie sie rechtzeitig kam und den Herrn vor seinem Tode gesalbt hat. Auch beim Tod ihres Bruders Lazarus, ein Kapitel vorher, in Kapitel 11 im Johannes-Evangelium, sehen wir ihr Verständnis für das Handeln des Herrn. Ja, das kommt irgendwo her. Das kommt daher, weil sie zu den Füßen des Herrn gesessen hat. Und auch bei uns wird das Sitzen zu den Füßen des Herrn Folgen haben. Natürlich müssen wir auch dienen, wie Martha das getan hat. Sie hat nicht nur zu den Füßen des Herrn gesessen, hier in Vers 39, hier in Lukas 11 schreibt Lukas, dass sie auch zu den Füßen gesessen hat. Sie wusste in ihrem Leben das richtige Gleichgewicht zwischen den irdischen Pflichten und dem Dienst für den Herrn zu wahren. Das immer zu wahren, ist auch für uns heute sehr, sehr wichtig. Den zweiten Denar, den uns der Herr in der Herberge zurückgelassen hat, den finden wir in den ersten 12 Versen von Kapitel 11. Es ist das Gebet. Wir sind als himmlisches Volk Gottes, als solche, deren Namen von Ewigkeit her im Himmel notiert sind, als solche, die den großen Gott als ihren Vater kennen, mit dem Himmel durch eine Gebetslinie verbunden. Der Geist Gottes macht uns durch diese Verse klar, welche Liebe im Herzen Gottes ist und wie wir diese Liebe zu uns durch das Gebet in Anspruch nehmen können, wie er unsere Bitten erhört. Und das Dritte, was wir in der Herberge zur Verfügung haben, ist der Wirt, dem uns der Samariter anvertraut hat, ein Bild des Heiligen Geistes. Da steht im 13. Vers, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Der Heilige Geist will uns hier auf der Erde leiten. Einmal wird er uns in den Himmel führen. Aber auch heute möchte er schon unsere Herzen für den Himmel interessieren und sie mit unserem verherrlichten Herrn dort verbinden. Wie er das macht, das sehen wir hier im Kapitel 12. Vers 31. Trachtet jedoch nach seinem Reiche, und dieses wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkaufet eure Habe und gebet Almosen. Machet euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz, unvergänglich in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte verderbt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Genau das ist das Ziel des Heiligen Geistes mit uns. Der Herr ist jetzt im Himmel. Wo sollen deshalb unsere Interessen liegen? Eben, genau, dort im Himmel. Wie ist das möglich für Menschen, die noch auf der Erde leben? Um das zu ermöglichen, ist eine göttliche Person auf diese Erde gekommen. Der Heilige Geist kam aus dem Himmel. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums macht der Herr das ja alles klar. Er kam aus dem Himmel, er kennt den Himmel, er war Zeuge der Verherrlichung des Herrn im Himmel und möchte uns jetzt zeigen, welche unendlichen Reichtümer wir dort haben, dort im Himmel, wenn es ihm gelingt, uns davon zu überzeugen, dass unsere eigentlichen Interessen im Himmel liegen, dass das, was wir auf der Erde haben, selbst wenn wir die reichsten Menschen wären hier, wenn wir Rockefellers wären oder wer, dass das keinen Vergleich mit dem aushält, was wir im Himmel besitzen. Dann sind wir praktisch jetzt schon mit dem Herrn im Himmel verbunden. Dann sind wir schon hier auf der Erde glückliche Christen. Wenn wir aber dem Heiligen Geist in uns keinen Raum geben, dann liegen nach wie vor unsere Hauptinteressen hier auf der Erde. Dann sehen wir, dass wir Karriere machen, wie wir weiterkommen. Dann sind diese Verse hier in Lukas 12 für uns unrealistisch. Reine Theorie, die mit unserem Alltag nichts zu tun hat. Kann man sich ja sonntags vielleicht mal anhören, aber sonst. Die Frage ist, wo liegt mein wirklicher Reichtum? Wo liegt mein Schatz? Wo liegen meine eigentlichen Interessen? Diese Frage sollte sich eigentlich jeder von uns stellen. Was ist mein Schatz? Was schätze ich am meisten? Sind es die Dinge hier auf der Erde? Ist es mein Geld? Mein Geschäft? Mein Beruf? Mein Haus? Meine Familie? Mein Hobby? Oder sind es die unermesslichen Reichtümer im Himmel, die der Heilige Geist mir zeigen will? Wenn unsere Schätze im Himmel sind, dann werden wir niemals enttäuscht sein. Diese Schätze sind wertbeständig, können nicht von Motte und Rost zerstört werden, so wie irdische Schätze. Die himmlischen Schätze werden sicher für uns verwahrt. Werden wir sie in Besitz nehmen, wenn wir eins im Himmel sind? Ja, natürlich, vom Grundsatz her ist das so. Wir werden unsere Schätze im Himmel erst dann vollkommen in Besitz nehmen, wenn wir dort angekommen sind. Aber solange möchte Gott, möchte der Heilige Geist nicht warten. Gott hat diese Reichtümer, diese Schätze von Ewigkeit für uns im Himmel bereitliegen. Aber er hat den Heiligen Geist auf diese Erde geschickt, um sie uns heute schon genießen zu lassen. Wenn wir aufrichtig das Reich Gottes suchen, wo es wirklich zu finden ist, nämlich dort, wo sich der König dieses Reiches aufhält, zur Rechten Gottes im Himmel, wenn wirklich dort unsere Interessen liegen, dann gibt es Segen für uns. Dann kommt das mit den anderen wertlosen Dingen hier in unserem Leben auf der Erde von selbst in Ordnung. Die bekommen dann nämlich den richtigen Stellenwert in unserem Leben. Die irdischen Dinge verlieren dann mehr und mehr an Bedeutung für uns. Wir hängen nicht mehr so daran. Trachtet jedoch nach dem Reiche, nach seinem Reiche, und dieses wird euch hinzugefügt werden. Diese Verheißung spricht sicherlich keine Belohnung mit irdischen Reichtümern. Aber wenn meine wahren Interessen im Himmel sind, verlieren die irdischen Dinge an Bedeutung, und der Herr wird mir Zufriedenheit schenken und Dankbarkeit für das, was ich habe, wenn es vielleicht absolut gesehen sehr wenig und bescheiden ist. Wenn aber jemand mit dem Wenigen, was er hat, zufrieden ist, dann hat dem dann, wenn wir es so sehen, der Herr nicht viel mehr geschenkt als dem, der vielleicht sehr reich ist, aber unzufrieden und immer noch mehr und mehr haben möchte. Wenn mein Schatz auf der Erde ist, dann bin ich von dem umgeben, was mein Herz begehrt. Was soll ich da Besseres erwarten? Wenn aber mein Schatz im Himmel ist, dann kommt neben dem zeitlichen Genuss daran die Erwartung auf die vollkommene Inbesitznahme im Himmel dazu. Deshalb fügt der Herr hier in seiner Rede die Verse 35 hinzu und 36. Seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend, und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald aufmachen. Wenn ich mit meinen Schätzen auf der Erde beschäftigt bin, dann bleibt mir auf der Erde immer das Gefühl, mir fehlt noch irgendwas. Wenn aber meine Interessen bei meinem Herrn im Himmel sind, dann fehlt mir nur eins, dass ich selbst bei ihm dort sein kann, um sie vollkommen in Besitz zu haben. Und dieser Wunsch wird erfüllt, wenn er vom Himmel kommt, um uns zu entrücken. Deshalb werde ich ihm dann auch ganz schnell aufmachen. Gibt es noch Dinge in unserem Leben, die wir noch wegtun möchten oder die wir noch ordnen möchten vorher, bevor er kommt? Lasst uns das, Geschwister, sofort erledigen. Wenn noch so etwas da sein sollte, damit wir freudig aufmachen können, wenn er kommt, glückselig jene Knechte, sagt der Herr. Aber nicht nur uns fehlt etwas. Unserem Herrn fehlt auch etwas. Ihm fehlen seine Geliebten. Er möchte sie gern bei sich haben. Das fehlt ihm noch. Er sehnt sich danach, sie dorthin zu holen, wo von Ewigkeit her ihre Namen aufgeschrieben sind und wo ihre Schätze bereit liegen. Wenn er sie denn persönlich dahin geführt haben wird, dann ist er glücklich und überlässt es keinem anderen, uns zu versorgen und uns mit diesen Schätzen im Himmel zu bedienen. Vers 37, im zweiten Teil: Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tische legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Er selbst möchte uns in alle Ewigkeit klar machen, wofür wir hier gelebt haben, wie unvorstellbar groß unsere Schätze sind. Er möchte uns ganz persönlich an dem Tisch der Gemeinschaft mit diesen Schätzen des Himmels bedienen. Niemals wird er damit aufhören. Niemals wird es einen Punkt geben, an dem wir davon gesättigt sind. Wir sagen, jetzt haben wir aber genug. Er wird uns persönlich in alle Ewigkeit immer neu diese Schätze servieren. Der wird sich erfüllen, was schon im Bild vom hebräischen Knecht in 2. Mose 21 prophezeit wurde. Und er wird ihm dienen auf ewig, heißt er, wenn er mit der Frieme durchbohrt ist. Ein hebräischer Knecht, dem das Ohr mit einer Frieme durchbohrt wurde, blieb Knecht, solange er auf der Erde lebte. Knecht aus Liebe. Aber der Herr Jesus wurde aus Liebe ewiger Knecht. Seine Knechtschaft hört niemals auf. In der Vergangenheit war er der Knecht, der sein Leben für uns gegeben hat, der sich durchbohren ließ. Heute ist er der Knecht, der sich als hoher Priester zu unserer rechtzeitigen Hilfe bei Gott verwendet. Und wenn wir dann im Himmel sind, dann bleibt er auf ewig Knecht, indem er sich umgürtet und uns am Tisch der himmlischen Gemeinschaft mit unseren himmlischen Schätzen bedient.